Guten Tag, werte Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen Sie zum Funkjournal. Es ist Freitag, der 28. März. Für Sie im Studio heute Ricardo Born und Ruth Hildebrandt. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Das ist der Blick auf unsere Themen in der nächsten halben Stunde. In Philadelphia findet ein wichtiger Chirurgiekongress statt. Paraguay verkauft Kraftstoff an Bolivien. In Kanada soll es bald Neuwahlen geben. Und Russland gibt Vorschläge zu Friedensverhandlungen und rüstet weiter auf.
Zum Wetter in Philadelphia. Der Himmel ist teilweise bewölkt. Die Temperatur beträgt 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 69% und der Luftdruck beträgt 1007 Millibar. Der Wind weht aus nordöstlicher Richtung mit einer Geschwindigkeit von 14 Kilometern pro Stunde.
Wir beginnen mit den Nachrichten aus dem Ausland. Russland gibt Vorschläge zu Friedensverhandlungen und rüstet weiter auf. Zurzeit verhandeln Russland und die Ukraine über eine Waffenruhe im Schwarzen Meer. Vermittler sind bei den Gesprächen die USA. Seit längerem bezeichnet Russland den ukrainischen Präsidenten Selenskyj als unrechtmäßigen Verhandlungspartner. Diese Aussage stützt Putin auf der Tatsache, dass die Amtsperiode von Selenskyj bereits im Mai 2024 abgelaufen ist. Der ukrainische Präsident stellt sich gegen diese Haltung und sagt, dass Neuwahlen in der Ukraine zurzeit unmöglich seien, aufgrund der Unruhen im Land. Ukrainische Juristen verweisen darauf, dass die Verlängerung der Vollmachten von Selenskyj durch das Kriegsrecht gedeckt ist.
Wie die Tagesschau berichtet, hat Russlands Präsident Wladimir Putin gestern vorgeschlagen, dass die Ukraine vorübergehend unter die Verwaltung der Vereinten Nationen gestellt wird. Diese Übergangszeit solle ermöglichen, dass in der Ukraine Neuwahlen durchgeführt werden könnten. Mit der neuen Regierung könnte Russland dann Friedensverhandlungen aufnehmen, sagte Putin. Der russische Präsident erklärte seinen Vorschlag vor den Medien in der Stadt Murmansk im Norden Russlands.
Dort hat Putin gestern auch genehmigt, dass ein neues russisches U-Boot in Betrieb genommen wird, das sich Perm nennt. Darüber berichtet der Spiegel. Das neue U-Boot hat einen Atomantrieb und ist mit Hyperschallraketen ausgerüstet. Die Perm soll im kommenden Jahr in Dienst gestellt werden. Putin sagte, dass solche U-Boote zum Schutz der russischen Küste und des nördlichen Seewegs zwischen Russland und der Arktis eingesetzt werden sollen. Hyperschallraketen, mit denen die Perm ausgerüstet werden kann, haben eine Reichweite von 900 Kilometern und sind aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit nur schwer abzuwehren. Sie können potenziell auch mit Atomsprengköpfen bestückt werden, wie es heißt.
Unterdessen ist gestern ein russisches Flugzeug in der Nähe des NATO-Luftraumes abgefangen worden. Der russische Flieger sei ohne Flugplan und Transpondersignal unterwegs gewesen, hieß es. Außerdem reagierten die russischen Piloten nicht auf Funksprüche. Die deutsche Luftwaffe sandte eigene Kampfflugzeuge, die das russische Flugzeug im Luftraum in der Nähe der Insel Rügen abfingen. Die deutsche Luftwaffe eskortierte das russische Flugzeug, bis es nach Kaliningrad abdrehte, berichtet die Tagesschau. Laut der deutschen Luftwaffe kommt es gelegentlich vor, dass sich russische Militärflugzeuge dem NATO-Luftraum nähern.
In Bolivien ist der Notstand ausgerufen worden aufgrund starker Regenfälle. Der Präsident von Bolivien, Luis Arce, hat am Mittwoch den nationalen Notstand ausgerufen. Die starken Regenfälle halten seit dem letzten November in unserem Nachbarland an, wie Ultima Hora berichtet. Durch das Hochwasser sind bisher 51 Menschen ums Leben gekommen. Rund 380.000 Familien haben schwere Verluste durch das Regenwasser erlitten.
Die nun auftretenden Regenfälle seien die stärksten der letzten 40 Jahren, sagte Präsident Arce. Die am stärksten betroffenen Departamente sind Beni, Chuquisaca, La Paz und Santa Cruz. Die Ausrufung des Notstands soll den Behörden ermöglichen, Ausnahmeeinkäufe durchzuführen. Außerdem sollen logistische und wirtschaftliche Hilfen für die betroffenen Zonen einfacher verwaltet werden, wie es heißt.
Die Waldbrände in Südkorea sind weitgehend eingedämmt worden. Die schlimmsten Wald- und Flächenbrände in der Geschichte Südkoreas sind weitgehend unter Kontrolle. Dieser Erfolg konnte eine Woche nach dem Ausbruch des Brandes erzielt werden, berichtet der ORF. Laut heutigen Angaben der Nationalen Forstbehörde von Südkorea wurden die Feuer in den betroffenen Regionen zum größten Teil gelöscht. Der schnelle Fortschritt bei den Löscharbeiten wurde vor allem durch die Wetterbedingungen begünstigt.
Gestern kam es zu leichten Regenfällen. Außerdem kühlten die Temperaturen merklich ab, die zuvor für die Jahreszeit ungewöhnlich hoch gewesen waren. Bei den Bränden in Südkorea waren mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen und 37 weitere verletzt worden. Insgesamt mussten 38.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Zudem sind Waldflächen von rund 48.000 Hektar niedergebrannt. Auch mehrere historische Städte wurden durch die Feuer zerstört, wie es heißt.
In Kanada sollen bald Neuwahlen stattfinden. Hintergründe zum Regierungswechsel hören Sie im folgenden Beitrag von unserem Kollegen Ricardo Born.
Kanadas Premierminister hat vorgezogene Neuwahlen angekündigt. Justin Trudeau hatte im Januar bekannt gegeben, dass er aus dem Amt des kanadischen Premierministers zurücktreten werde. Mit ein Grund zum Rücktritt von Trudeau waren Uneinigkeiten in der Regierung über den Haushalt Kanadas. Am 14. März ist sein Parteikollege Mark Carney als Premierminister vereidigt worden. Zuvor wurde Carney zum Vorsitzenden der Liberalen Partei ernannt. Er soll so lange das Amt des Premierministers bekleiden, bis Neuwahlen in Kanada durchgeführt werden. Am vergangenen Sonntag hat Carney mitgeteilt, dass das kanadische Parlament frühzeitig aufgelöst werden soll. Somit können vorgezogene Neuwahlen abgehalten werden. Die Neuwahlen der kanadischen Regierung sollen bereits am 28. April durchgeführt werden. Die ersten Wahlen seit 10 Jahren seien, für die sich der zurückgetretene Ministerpräsident Justin Trudeau nicht aufstellen lässt. In Kanada wird nicht eine Person direkt zum Ministerpräsidenten gewählt. Die Wähler können sich lediglich für eine Partei entscheiden. Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick zu den Vertretern der größten kanadischen Parteien. Zurzeit ist die Liberale Partei in Kanada an der Macht. Mark Carney ist 60 Jahre alt und der Vorsitzende dieser Partei. Innerhalb seiner Partei erhielt Carney eine große Stimmenmehrheit von 85%. Für viele Kanadier wie auch Briten ist Carney ein bekanntes Gesicht. In seiner Karriere besetzte er bereits den Posten als Vorsitzender der Bank von Kanada wie auch der Bank von England. Er hat an den Universitäten von Harvard und Oxford Wirtschaftswissenschaften studiert. Aufgrund seines Lebenslaufs wird er als Experte in der Finanzwelt angesehen. Carney hat in seiner kurzen Zeit als kanadischer Ministerpräsident eine klare Stellung gegen US-Präsident Trump bezogen. Er äußerte sich kritisch gegen die Äußerungen von Trump, dass er Kanada als den 51. Staat der USA bezeichnet hat. Weiter äußerte er sich kritisch gegen die Zölle, die Trump gegen Kanada verhängt hat. Carney ist auf dem politischen Gebiet jedoch unerfahren. In Kanada ist er nie zuvor auf einen öffentlichen Posten gewählt worden. Der anstehende Wahlkampf wird daher sein erster sein. Seine Französischkenntnisse sind ebenfalls nicht besonders gut, wie es heißt. Dieses könnte bei Wählern ein Problem darstellen, denen die Bewahrung des französischsprachigen Erbes Kanadas am Herzen liegt. Diese Wähler befinden sich überwiegend in der Provinz Quebec an der Atlantikküste. Eine weitere wichtige Partei ist die Konservative Partei. Der Partei steht Pierre Poilievre vor. Er ist 45 Jahre alt und seit rund 20 Jahren in der kanadischen Politik aktiv. Mit 25 Jahren wurde Poilievre ins britische Unterhaus gewählt und somit zu einem der jüngsten Parlamentsmitglieder seiner Zeit. Er plädiert für die Senkung der Steuern und die Verkleinerung des kanadischen Staatsapparates. In den vergangenen Jahren ist Poilievre für seine konfrontative Haltung gegenüber der Liberalen Partei bekannt geworden. Er sagt, dass die Liberalen mit ihrer unorganisierten und sogenannten Woken-Politik die Lebensqualität in Kanada verschlechtert haben. Er sagt an, dass viele Projekte der Liberalen rückgängig gemacht werden, wenn die konservative Partei an die Macht kommen werde. In Meinungsumfragen zu den kommenden Wahlen in Kanada liegt Poilievre seit Mitte 2023 vorne. Analysten erwarten, dass die konservative Partei die nächsten Wahlen in Kanada gewinnen werden. Poilievre ist in der Vergangenheit für seine populistische Redensart kritisiert worden. Der Populismus unterstellt dem politischen Gegner eine unaufrichtige Haltung. Populisten versprechen Veränderung und präsentieren sich als Alternative zum bestehenden politischen System. Die drittgrößte Partei in Kanada ist die nationalistische Partei Bloc Québécois. Zu Deutsch bedeutet das Quebec-Block. Diese Partei ist nur in den französisch sprechenden Provinzen aktiv. Somit gilt es als unwahrscheinlich, dass deren Vorsitzender Kanadas nächster Premierminister werden könnte. Dennoch könnte diese Partei eine Schlüsselrolle in den kanadischen Wahlen spielen, da sie in mehreren Provinzen viele Anhänger hat. Durch ein gutes Wahlergebnis könnten andere Parteien über eine Koalition mit der nationalistischen Bloc Québécois eine Mehrheitsregierung bilden. Yves-François Blanchet ist seit 2019 an der Spitze der Partei tätig. Auch seine Reden richten sich stark gegen die Aktionen von US-Präsident Donald Trump, die dieser gegen Kanada unternimmt. Blanchet hat die Provinz Quebec dazu aufgerufen, nach weiteren Handelspartnern Ausschau zu halten. Er hat den Antrag gestellt, um einen Platz am Planungstisch von Kanadas Wirtschaft zu erhalten. Begründet hatte er den Antrag damit, dass er im Unterhaus unter anderem die Provinz Quebec vertritt, die Provinz mit der größten Aluminiumproduktion Kanadas. Zurzeit besetzt Bloc Québécois 33 der 338 Sitze im kanadischen Parlament. Somit ist es die drittstärkste Partei im Land. Die zurzeit viertgrößte Partei im Parlament von Kanada ist die Neue Demokratische Partei. Die Initialen des Namens der Partei lauten in Englisch NDP. Die NDP ist eine linksorientierte Partei und setzt ihren Fokus auf die Rechte von Arbeitnehmern. Ihr Vorsitzender ist der 46-jährige Jagmeet Singh. Er ist gebürtiger Kanadier mit indischem Hintergrund. Außerdem ist er praktizierender Sikh. Die Sikh-Religion ist vor allem in Indien vertreten. 2017 hat er Geschichte geschrieben, indem er als erstes Mitglied einer ethnischen Minderheit zum Vorsitzenden einer der wichtigsten Parteien von Kanada gewählt wurde. Seit 2019 bekleidet Singh wichtige politische Ämter. Seit 2021 unterstützt die NDP die bisher amtierende liberale Partei in ihren Gesetzesprojekten im Gegenzug dazu, dass die Liberalen auch die Interessen der NDP fördern. Ende 2024 ist diese Koalition jedoch gebrochen, nachdem die liberale Partei rechtlich gegen streikende Eisenbahnarbeiter vorgegangen war. In den frühen 2010er Jahren bildete die NDP noch die stärkste Oppositionspartei in Kanadas Parlament. Im Jahr 2021 besetzte die Partei nur noch 24 der 338 Sitze. Seit Jahren zeigen die Meinungsumfragen unter kanadischen Wählern eine zurückgehende Zahl für die linksorientierte Partei. Für die anstehenden Wahlen stellt sich die Frage, ob die NDP genügend Stimmen erhalten wird, um weiterhin im Parlament mitwirken zu können. Als Grundlage für diesen Beitrag diente ein Bericht der BBC. Dieser wurde ergänzt durch Informationen von der Bundeszentrale für politische Bildung und Wikipedia.
Sie hörten einen Bericht über die Regierungsparteien von Kanada und die Neuwahlen, die Ende April stattfinden sollen. Weiter geht's mit Nachrichten aus Paraguay. Heute und morgen findet in Philadelphia der 17. Nationale Chirurgiekongress statt. Es ist der erste Kongress dieser Art, der hier im Chaco stattfindet. Geladen sind neben den Fachärzten auf dem Gebiet der Chirurgie Allgemeinärzte, Familienärzte und Pflegepersonal, auch Studenten der Krankenpflege und Ärzte im Praktikum, wie der Facharzt José David López von der Vereinigung Paraguayischer Chirurgen gegenüber ZB30 erklärte. Der Kongress ist an Chirurgen im ganzen Land gerichtet. Teilnehmer sind die Ärzte an den Krankenhäusern im Chaco, aber auch aus anderen Teilen des Landes, wie Ciudad del Este, Villarrica, Concepción und Encarnación. Gastgeber ist der Campus Hospital Philadelphia der Evangelischen Universität von Paraguay.
Das Programm sieht Vorträge und Arbeitsgruppen zu vielen verschiedenen OP-Bereichen. Not-OPs, Thoraxchirurgie, Traumachirurgie, OPs im Bauchraum, im Bereich Leber, Bauchspeicheldrüse und Gallenblase, mini-invasive Chirurgie, Eingriffe des Magen-Darm-Traktes und des Beckenbodens. Weitere Themen sind Drainageverfahren, Nahtverfahren, künstliche Ausgänge von Darm und Magen sowie Wundversorgung und Intensivpflege. Die Teilnehmer sollen lernen über die Innovationen in Technik und Behandlungsprozessen, Diagnoseverfahren und korrekten Umgang mit OP-Patienten. Dr. López sagte, alle Ärzte und Pfleger hätten irgendwann mit OPs zu tun. Wenn nicht direkt als chirurgischer Facharzt, dann aber mit OP-Patienten vor oder nach dem Eingriff. Deshalb ist für jeden was dabei.
Die Arbeitsgruppen findet auch praktisch an Geräten statt, denn laut López verfügen die privaten Hospitäler der Mennonitischen Associaciones über alle technischen Geräte, die es für die Eingriffe braucht, die auf diesem Kongress durchgenommen werden. Der 17. Nationale Chirurgiekongress beginnt heute nachmittags in Philadelphia. Die offizielle Eröffnungsfeier findet um 19 Uhr statt.
Der Pegel des Rio Pilcomayo fällt. Das Wasser im Pilcomayo hatte am 17. März einen Höchststand von 6,6 Metern an der Messstation in Pozo Hondo erreicht. Nach Bolivien rief auch Paraguay den Notstand in dem Gebiet aus. Die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay schreibt über die aktuelle Situation am Pilcomayo. Wie uns aus der Zone bestätigt wird, maß man gestern 3,8 Meter. Das bedeutet einen Rückgang um 2,8 Meter in 10 Tagen. Auch in Villamontes in Bolivien ist der Pegel gesunken. Dort war es, wie auch später in Gebieten flussabwärts in Argentinien und Paraguay, zu Überschwemmungen gekommen. Gobernaciones, Bürgermeisterämter, der Katastrophenschutz und mehrere Ministerien leisten entlang des Flusses Hilfe in den überschwemmten Siedlungen.
Die Departementsregierung Boquerón berichtete heute, man habe aus Mission Escalante Menschen evakuiert. Nach Mistolar wurden Medikamente und lebenswichtige Güter gebracht. Während das Flusswasser zurückgeht, kommt weiteres Wasser von oben. In der Gegend von General Diaz regnete es noch gestern in Strömen. Dort wurden zahlreiche Wege überflutet und Siedlungen deshalb von der Außenwelt abgeschnitten. Die Lieferungen erfolgen deshalb zum großen Teil per Hubschrauber aus der Luft. In der Gouvernation werden sie von dem Koordinator in Risiko- und Notsituationen, Oriol Farinha, geleitet.
Paraguay hat seit Januar fast 51 Millionen Liter Kraftstoff an Bolivien zurückverkauft. Darüber berichtet La Nación. Wegen des Mangels an Dollarnoten in Bolivien habe das Nachbarland Schwierigkeiten, Treibstoff zu kaufen, so der Bericht. Deswegen kauft Bolivien Kraftstoff aus Paraguay zurück. Laut Angaben der staatlichen Behörde für Steuereinnahmen, der NEIT, führte Paraguay in den ersten drei Monaten des Jahres 50,7 Millionen Liter Kraftstoff wieder nach Bolivien zurück. Im gesamten Jahr 2024 waren es rund 362 Millionen Liter Treibstoff gewesen. Am meisten verkauft werden demnach die Kraftstoffe unter der Bezeichnung Diesel A und C und Nafta.
Laut dem leitenden Geschäftsführer der Zolldirektion Juan Olmedo haben die Wiederausfuhren an Bolivien keinen Einfluss auf die Verfügbarkeit von Treibstoff in Paraguay. Denn der bolivianische Kraftstoff mache nur 15-20% des nationalen Kraftstoffvertriebes aus. Der Rest wird von Argentinien und Brasilien geliefert. Besorgt sei die Zollbehörde jedoch um die Rückverfolgbarkeit der Ware, so Olmedo. Die Zollbehörde müsse sicherstellen, dass der Kraftstoff nicht wieder als Schmuggelware zurück nach Paraguay gelangt, gab der Zollchef zu bedenken. Wir kommen zu den lokalen Bekanntgaben, die bei uns eingegangen sind. Eine Nachricht an alle Mitglieder der Produktionsgemeinschaft Agropil. Es wird an die Mitgliederversammlung erinnert, die heute, Freitag, den 28. März, um 19.30 Uhr beim SAP Neuland stattfindet. Es wird gebeten, rechtzeitig für die Mitgliederregistrierung zu erscheinen. Gezeichnet Hans-Jürgen Braun.
In Philadelphia wird ein Wohltätigkeitsgebäckverkauf veranstaltet. Dieser findet in der Aula vom Menno-Simons-Hof statt. Es werden leckere Mittagsteller und eine Vielfalt an Salz und Süßgebäck und anderes zum Kauf angeboten. Alle Einnahmen aus diesem Verkauf werden für die Unterstützung von bedürftigen Kindern der Schule Príncipe de Paz in Luque, Paraguay verwendet. Diese Schule ist ein Missionsprojekt der EMB-Gemeinden Paraguays. Der Verkauf findet morgen, den 29. März, ab 7.30 Uhr statt, gezeichnet im Auftrag Nelly Enz.
Eine Nachricht für alle jungen Männer aus Nordmenno, die in der Zeitspanne von Juli 2004 bis Ende 2007 geboren sind. Es wird an den Informationsabend bezüglich der Wehrdienstverweigerung erinnert, der heute am 28. März um 19.30 Uhr in der Kirche der Elim-Mennonitengemeinde stattfindet. Die Eltern dürfen auch gerne dabei sein, um diese Informationen aus erster Hand zu bekommen. Gezeichnet Jugendwart von Nordmenno, Sebastian Sawatzki.
Eine Nachricht für die Buena Vista Mennonitengemeinde in Menno. Es wird zum spanischsprachigen Gottesdienst eingeladen, der heute, den 28. Februar, um 19.30 Uhr beim Gemeinschaftshof der Gemeinde stattfindet. Jedermann ist willkommen. Gezeichnet Ronny Dück.
Vom Kleefeld Sportverein in Nordmenno wird zu weiteren Spielen des Fußball-5-Turniers eingeladen, die an diesem Wochenende in Kleefeld weitergeführt werden. Heute, am 28. März, beginnen die Spiele um 18.30 Uhr. Am Samstag und Sonntag begegnen sich um 17 Uhr die ersten Kindermannschaften, danach die der Erwachsenen. In der Kantine gibt es verschiedene Erfrischungen. Die Eintrittsgebühr für Erwachsene beträgt 10.000 Guaraníes. Kinder bis zum Sekundarschulalter haben freien Eintritt. Gezeichnet im Namen des Vereins Jonek Ginter.
Von der Kindertagesstätte Sol Naciente in Loma Plata wird ein Verkauf von Salz- und Süßgebäck veranstaltet, darunter auch Pizzen. Dieser Verkauf findet am Freitag, also heute, den 28. März von 17 bis 19 Uhr bei der Tagesstätte an der Bethelstraße statt. Der Erlös vom Verkauf geht zur Unterstützung der Kindertagesstätte, gezeichnet im Namen der Mitarbeiter Teresa Sawatzki.
Beim Geschäft Marletti in Loma Plata wird am Samstag, den 29. März, ein Verkauf veranstaltet. Im Angebot gibt es eine große Auswahl an gebrauchten wie auch neuen Sommer- und Winterkleidungsstücken für Kinder und Erwachsene. Des Weiteren stehen auch Handtücher, Küchenlappen, Haushaltssachen und verschiedene Utensilien im Angebot. Das Geschäft liegt an der Pionierstraße und die Öffnungszeiten für diesen Verkauf sind von 8 bis 18 Uhr durchgehend. Gezeichnet Irwin und Susi Kehler.
Herr Armin Kauenhoven meldet, dass ihm ein Zuchtbulle der Rasse Brahman aus seiner Umzäunung in der Umgebung von Laubenheim in Menno entlaufen ist. Das Rind hat eine Brennmarke von Laguna Capitan. Der Finder wird gebeten, sich unter folgender Telefonnummer zu melden: 0981 985 823, gezeichnet Armin Kauenhoven. Am Ende dieser Sendung noch einmal die Wetterdaten aus Philadelphia. Der Himmel ist teilweise bewölkt. Die Temperatur beträgt 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 67% und der Luftdruck beträgt 1007 Millibar. Der Wind weht aus nördlicher Richtung mit einer Geschwindigkeit von 19 Kilometern pro Stunde. Uns wurde eine Regenmenge gemeldet, und zwar aus der Siedlung Cacique Sapo. Dort regnete es 10 Millimeter.
Die Wettervorhersage des Nationalen Wetterdienstes für den zentralen Chaco. Heute erwartet uns eine Höchsttemperatur von 33 Grad Celsius. Der Himmel zeigt sich größtenteils bewölkt, der Wind wechselt immer wieder seine Richtung. Für morgen werden Temperaturen zwischen 24 und 30 Grad Celsius angesagt. Der Himmel zeigt sich dabei zum größten Teil bewölkt und der Wind weht auch morgen aus immer wieder wechselnder Richtung.
Hier der Blick auf das Abendjournal, mit dem ab 18 Uhr der nächste deutschsprachige Sendeblock in unserem Sendeprogramm beginnt. Heute hören Sie dort die Sendung Naturzeit mit Infos zum Thema der Fuchs. Weiter hören Sie die Fortsetzung der Sondersendung Geschichten von Ost nach West. Radiomissionar Willi Epp erzählt in mehreren Teilen über sein Leben. Diese Serie wurde erstmalig im Evangelischen Rundfunk gesendet, in der Sparte Das Gespräch. Schalten Sie uns zum Abendjournal wieder ein, wenn Sie mögen. Auf Wiederhören.